ARD. Buchlounge. Mona Amesian tourt durch die Literaturhäuser. Der Live-Podcast von ARD Kultur.
Hallo aus Chemnitz zusammen mit einem wunderbaren, riesigen und sehr lauten Publikum. Wir sitzen hier heute auf der Bühne im wunderschönen Theater hier in Chemnitz. Ich habe auch heute wieder zwei ganz tolle Gäste dabei, zwei Autorinnen, die ich sehr schätze, nicht nur für ihre Bücher, sondern auch als Gesprächspartnerin. Die erste, die kennt diese Stadt hier sehr gut, denn sie hat in Chemnitz studiert, geboren ist sie in Dresden und kennengelernt habe ich sie im Jahr 2020, da ist ihr erster Roman rausgekommen, Superbusen. Hieß der, kennen bestimmt auch einige von euch hier vor Ort, denn Chemnitz spielt in der Geschichte eine große Rolle. Vor 2 Jahren kam dann das nächste Buch hinterher, Alles immer wegen damals, eine ganz besondere Mutter-Tochter-Geschichte, die werden wir heute auch noch mal ein bisschen genauer kennenlernen und wir klären, ja, wie es so laufen kann mit Mutti gemeinsam auf Reisen. Das alles machen wir mit Paula Irmschler, herzlich willkommen! Hallo, hallo. So, einen Platz haben wir besetzt und der zweite, der ist reserviert für eine Autorin, die seit Jahren schon mindestens einen Platz auf der Spiegel-Bestsellerliste reserviert hat, meist ganz oben. Mit ihrem ersten Buch 22 Bahnen hat alles angefangen und mit alles meine ich eine richtig steile Karriere, die es so in der Buchwelt schon ja viele Jahre, wenn vielleicht auch noch gar nicht gegeben hat. Nach ihrem zweiten Buch Windstärke 17 kam Ende August der dritte Roman, über den wir heute hier genauer sprechen wollen. Denn Die Assistentin, so heißt das Buch, hat viele Menschen bewegt. Es ist viel darüber diskutiert worden über dieses Buch. Herzlich willkommen, hier ist Caroline Wahl. Hi. So schön, dass ihr heute hier seid. Mit jeder von euch habe ich schon mehrfach zusammengesessen und übers Schreiben gesprochen und auch mal so privat. Deswegen erste Frage, kein Smalltalk, sehr ernst gemeint. Wie geht's euch, Caro? Wie geht's dir?
Gut. Also gerade so mittel. Ich hatte heute so eine doofe Anfahrt. Ich habe mein Auto ein bisschen kaputt gemacht, aber nur ein bisschen die Felgen. Aber sonst...
Die Parkhäuser in Chemnitz, ne? Sehr...
Sind nicht so gut. Aber sonst, so, ich würde sagen, so eine 7 von 10.
Paula, für dich ist das ja jetzt heute hier so ein bisschen Heimspiel.
Ja, aber ich bin immer noch so ein bisschen hier begeistert von der Location.
Irgendwie.
Also hier war ich natürlich noch nicht und ich finde das auch schön, dass man in Chemnitz immer noch neue Orte entdeckt. Ich bin direkt getriggert von diesem Parkplatz-Ding, weil das früher so der Running Gag war, dass überall, wo was Neues gebaut wurde, wurde noch ein Parkhaus und noch
Ehrlich?
Eins gebaut. Und jetzt sind die nicht mal gut.
Was macht Chemnitz für dich besonders? Was hat Chemnitz vielleicht, was keine andere Stadt hat, außer enge Parkhäuser?
Gute Frage. Ich wurde das jetzt so dieses Jahr immer versucht. Also Leute haben versucht, mich Ähnliches zu fragen, wegen ihr wisst ja, dem Anlass Kulturhauptstadt. Und ich kann gar nicht so repräsentativ irgendwie Sachen sagen, sondern ich war halt sehr verpuppt mit meinen Freunden hier jahrelang, was uns gut getan hat. Wir haben irgendwie so unser Ding gemacht, wir haben gearbeitet. Also es ist immer lustig, wenn Leute sagen, ich habe hier studiert, weil ich habe meistens so in der Gastro gearbeitet und
ja, wir wissen ja alle,
rumgehangen.
Was es heißt, wenn man sagt, studiert.
Genau, das war der offizielle Status. Und das ging aber hier. Also das ist natürlich dann doch wieder repräsentativ, weil man konnte sich hier eine Miete leisten und man konnte sich auch mal den Eintritt irgendwo hinleisten oder es gab keinen. Also man konnte Konzerte besuchen und so weiter. Und das hat schon eine Rolle gespielt oder man konnte Konzerte organisieren und irgendwie so teilhaben und Sachen machen. Also das ist, glaube ich, was viele so in meiner Generation und nachkommt und die davor auch sagen, dass man sich hier einbringen kann. Ja.
Und man konnte hier eine super coole Girlband reinpflanzen, diese Stadt. Das
ja.
Hast du getan mit Superbusen. Darüber sprechen wir gleich, genauso natürlich über deine Bücher, Caro. Aber erstmal, für alle, die schon mal eine Folge Buchlounge gehört haben, starten wir mit unserem berühmten Speed-Dating.
Das Speed-Dating.
Caro fängt an und fragt als erstes, Paula, deine 90 Sekunden starten jetzt.
Man muss ja jetzt so Fragen stellen, um auch zu checken, wenn man einen Partner sucht, ob ein Zusammenleben so funktionieren würde. Und dann habe ich mir überlegt, was mir wichtig ist. Und die erste Frage ist natürlich, magst du Trash-TV?
Oh. Ja. Und? Nein. Nein.
Guckst
Nein.
du?
Also ich gar bin nicht moralisch kein. Dagegen, sondern es ist mir zu stressig. Aber ich bin jetzt nicht so moralisch.
Also gar kein Format so?
Nee. Okay. Aber ich habe überall schon mal reingeguckt, weil ich ja so recherchiere viel. Weißt du?
Okay. Und magst du lieber Meer oder lieber Berge?
Was? Meer oder Berge? Meer.
Ja, gut. Bei meiner Schwester und mir, da ist es so, ist ja auch wichtig, so, was man so, also, so zusammen essen ist ja auch wichtig. Und bei meiner Schwester und ich, wir passen gar nicht zusammen. Also auch so essen gehen, weil die hat gern so Brötchen, Burger, Wraps, so Sachen in der Hand. Und ich löffel gerne und mag gerne so Sachen zusammengemischt in Schüsseln. Und es ist halt auch immer schwierig, wenn wir zu Hause sind und Mama für uns was kochen möchte und dann gibt's Stress. Löffelst du lieber oder?
Ja, ich löffel lieber. Also ergänzt sich da jetzt nicht so gut, aber also ich hasse Kochen und so. Also das heißt, dass ich mir immer nur Sachen in die Pfanne mache und ja, das, die löffelt man dann halt.
Ja, genau, so Scheiße zusammenmixen ja, und dann.
Ja, finde ich gut. Und man kann ja auch so, so Sachen tunken in irgendwas. Oder ditchen, wie man hier sagt.
Ja, okay, cool. Ja.
Also wir kommentieren das erst nachher. Ich würde sagen, ja, wir starten jetzt einfach nochmal die Uhr und machen das genau umgekehrt. Paula fragt Caro, los geht's.
Also die wichtigste Frage für alles sowieso auch ist, was machst du Silvester?
Nichts. Ich habe das jetzt seit letztes Jahr das erste Mal geschafft, weil ich mich immer so diesem Druck gebeugt habe. Es war immer Kacke. Hm. Und letztes Jahr habe ich dann gedacht, ich schreibe einfach, schau Trash-TV und löffel irgendwas. Und hab mir dann Eiscreme gekauft, Snacks, und hab dann Trash-TV geschaut, geschrieben, so ein bisschen rumgedacht, über was ich schreibe, und hatte einen guten Abend. Besser als die letzten Jahre, und so werde ich es wieder machen.
Machst du wieder, super.
Und du?
Finde ich gut. Ich gehe feiern, tatsächlich. Also richtig schlimm in Berlin auch noch dieses Jahr. Oh, aber das habe ich sonst auch nicht. Es ist irgendwie auch, also andersrum, das Experiment, genau.
Ja, cool.
Auch was Kulinarisches. Haut auf Pudding und ja, Milch.
Auf Liebe beiden? Ich. Liebe ich. Im Haut finde ich immer geil.
Super. Finde ja, ich auch. Natürlich moralisch schwierig. Ich finde es auch richtig geil. Ja, auch so richtig abziehen und so.
Oh, ja. Also beim Pudding, ich könnte nur die Haut essen.
Ja, same. Ja. Also auch dann am besten nochmal wieder im Kühlschrank, damit sich neue Haut bildet.
Ja, ja, ist richtig geil. Ja.
Haut bei Hähnchen ist, also je nachdem, ob man noch Hähnchen noch oder überhaupt Hähnchen ist, natürlich auch.
Das mag ich schon auch gerne.
Okay, cool, finde ich gut. Wenn wir miteinander abhängen, ist mir wichtig, ob du E-Scooter fährst.
Nee.
Ab und zu.
Nee.
Okay, aber vielleicht.
Ich habe manchmal so eine Hemmschwelle vor so, ich nenne E-Scooter jetzt technische Innovation.
Ja.
aber so mit der App und so runterladen. Ich habe mir die halt noch nie runtergeladen. Das heißt, wenn ich mit so einem Ding fahre, dann muss das jemand anders für mich.
Ja, das macht das. Ich habe so einen Premium-Account.
Ja, lass mal.
Ich habe auch einen eigenen E-Scooter, fällt mir gerade ein.
Ja, also ich glaube, ihr wart, ich weiß nicht, die wievielte Folge der Buchlounge das jetzt hier ist, die wievielte Ausgabe, ihr wart die Ersten, die sich wirklich gedatet haben quasi. Möchtet ihr den weiteren Abend miteinander verbringen?
Ja, also ich würde schon gerne mal mit dir E-Scooter fahren gehen.
Und danach so ein bisschen
ich
Haut.
Ich glaube, in Chemnitz wurden die abgeschafft, oder?
Es war so lustig, weil als du gerade angefangen hast mit Trash-TV, ich habe dir das gar nicht erzählt, aber wir haben uns zuletzt auf der Buchmesse gesehen in Frankfurt. Und in der Nacht, nachdem ich mit dir da auf der Bühne saß, habe ich geträumt, ich würde Fernsehen gucken und du wärst die neue Bachelorette. Ohne Scheiß. Und es ist mir gerade, als du Trash TV gesagt hast, fiel es mir ein.
Aber man kann sich's vorstellen.
Oder? Ich würde es machen. Also, ja. Also für mich ist das auch die coolste Vorstellung, diese ganzen Formate, so Bachelor in Paradise oder so, also diese Liebesformate, wo es so eine Insel gibt und dann kommen ganz viele paarungswillige Menschen und lernen sich kennen. Wenn man das mit Leuten aus der Kulturbranche macht,
ui,
das wäre so toll.
Weiß ich nicht.
Was es da auch für Diskussionen geben würde und so. Also ich stelle mir.
Du traust der Kulturbranche da sehr viel zu. Paula, ich sage dir jetzt, du musst in eine, im großen Rahmen, Trash-TV-Reality-TV-Show, du musst in eine gehen. Caro ist die Bachelorette und du?
Ich müsste teilnehmen.
Ja.
Es gibt so Dating. Was, oh Gott, sind das alles, sind schon meistens diese Dating-Sachen,
nö,
oder?
Es gibt schon auch so Sommer aus der Stars. Du bist nicht gerne in Bergen, zum Beispiel Forsthaus Rampensau, da macht man halt auch.
Dann aber was ist denn so mit Voice of Germany oder so? Da sehe ich mich eher. Man singt und plötzlich, also, wow, sie konnte immer singen.
The Voice. Jetzt.
Ja, aber dann ist The Voice doch super.
Jetzt weiß man's.
Perfekt. So, Paula, ich habe vorhin gesagt, Super Busen ist 2020 rausgekommen. Kannst du noch mal ganz kurz erzählen für diejenigen, die es nicht gelesen haben, worum es ging in der Story?
Es ging um einen Freundeskreis, der sich in Chemnitz gebildet hat und ja, was diesen Freundeskreis so umgetrieben hat. Identitätssuche, man kennt's, Armut, was also gibt, Liebe, Körper-Issues, aber eben auch Musik und nach vorn gehen und Sachen machen wollen und sich irgendwie ausdrücken wollen und daraus ist dann eben so eine Punk-Band, wenn man es so sagen will, entstanden aus Frauen und die haben dann das irgendwie hingekriegt, auch so ein bisschen durch Deutschland zu touren. Nicht so viel, wie sie es wollten, weil es dann eben Probleme auch gab, aber sind dann eben auch nach Westdeutschland gekommen, in westdeutsche Unistädte und sind dann so ein bisschen aufeinandergeprallt mit Selbstverständlichkeiten, die sie selber nicht kannten, sondern haben ihre eigenen mitgebracht sozusagen. Und ja, auch unter den Frauen gab es Konflikte und so.
Ich habe also,
mich recht erinnere.
Das ist ja so lustig, dass wir heute hier sind, weil das Buch dann ja, es ist ein Bestseller geworden, es haben mich viele Leute gemocht und dann hat das Theater hier in Chemnitz das adaptiert und als du dann das erste Mal das gesehen hast, wie jemand aus dem, was du dir in deinem Kopf ausgedacht hast, ein Stück gemacht hat, wie war das für dich?
Natürlich mega die Ehre und so, aber es war auch unangenehm, weil, also nicht, weil die irgendwas Schlimmes gemacht haben, sondern weil ich habe das Buch abgegeben, weiß nicht, Ende 2019 oder so. Und bis auf die Textstellen, die ich dann selber nochmal vorgelesen habe bei Lesungen, habe ich gar nicht mehr reingeguckt in dieses Buch. Und ich wusste nicht mal so richtig, was drin steht, habe so ein bisschen verdrängt, mich geschämt für Textstellen. Es ist halt bei manchen Leuten so, die schreiben, ich weiß auch, dass es nicht nur mich betrifft, dass man dann manchmal irgendwie so Herzblut in irgendwelche Textstellen und die findet man dann aber so ein bisschen dolle oder ein bisschen cringe oder was auch immer und die waren dann alle in diesem Theaterstück. Nein, aber die waren einfach krass und ich war so ein bisschen, ach krass, das habe ich geschrieben und das ist da drin und bei der letzten Vorstellung war auch meine Mutter dabei und dann habe ich auch immer nur zu meiner Mutter geguckt und so, aber die hat dann irgendwie geheult und fand es ganz toll und dann dachte ich so, ja, dann soll das alles so sein.
Caro, kannst du das nachfühlen? Hattest du solche Momente auch schon mit Texten, die schon ein bisschen weiter zurückliegen?
Ja, also beim Film auf jeden Fall. Da gibt es zum Beispiel diese eine Szene aus 22 Bahn, wo Victor und die Protagonistin Tilda auf dem Dach sind und diesen mega kitschigen Dialog haben. Und da habe ich mich auch so ein bisschen geschämt, als ich das dann ja? auf der Leinwand gesehen habe und dachte so. Aber auf der Leinwand hat es ganz gut funktioniert, aber ich beschäftige mich auch nicht nochmal gern mit dem ganzen Text.
Und als du Superbusen gelesen hast, in welcher Phase deines Lebens warst du da?
Ich war da Pressevolontärin bei Klett Cotta. Das heißt, ich habe dann auch viele AutorInnen quasi so ein bisschen begleitet, die eben in der Zeit veröffentlicht haben und hatte da auch immer so, also mir tat es total leid, dass die dann keine Lesungen hatten und so. Und ich habe mir halt immer als Pressevolontärin die Bücher bestellt, die in den Zeitungen besprochen worden sind, die mir gefallen haben. Und da war eben auch Superbusen dabei und ich mochte es total gerne, weil es auch so eine Unmittelbarkeit hat und so punkig war, so eine coole Energie hatte und hat das damals gern gelesen.
Aber das heißt, das war in einer Zeit, in der du selbst noch gar nicht aktiv viel geschrieben hast?
Nee, das war in der Zeit, wo ich dachte, boah, geil, und die veröffentlichen Bücher und war weit weg.
Und für dich war es ja auch der erste Roman, Paula, aber du hast vorher schon auch kürzere Texte veröffentlicht, Kolumnen geschrieben und so. Und trotzdem ist so ein Roman dann ja einfach nochmal was anderes, klar, zu schreiben. Es ist länger, es ist auch komplizierter und langwieriger im Prozess, aber es bringt ja dann auf einmal auch eine Öffentlichkeit mit sich. Nach einem Zeitungsartikel lädt dich selten jemand zum Interview ein, setzt dich auf eine Bühne oder sogar vor eine Kamera. Wie war dieser Switch für dich?
Gar nicht einfach, tatsächlich. Ich habe immer irgendwie, auch eben in Chemnitz, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, dass wir sehr so unter uns waren im Freundeskreis und das gar nicht so irgendwie jetzt angedacht war, dass man mal irgendwie so beleuchtet wird irgendwie auf Bühnen. Deswegen fand ich das sehr schwierig, aber bin jetzt so mittlerweile so ein bisschen mehr reingewachsen. Und es gibt halt total schöne Begegnungen auch, die einen dann auch überraschen. Also es ist gar nicht so, dass die Leute einem irgendwas Schlechtes wollen und so. Aber es war halt doppelt so. Also Roman war irgendwie da und Chemnitz stand plötzlich so auch im Rampenlicht aus schlechten Gründen und dann jetzt eben kulturhauptstadtmäßig. Und das war alles nicht so zu erwarten, dass das so passiert.
Was würdest du rückblickend sagen, hat dieses erste Buch in deinem Leben verändert?
Extrem viel. Ich weiß gar nicht, ob man jetzt alles sagen kann, aber eben das, was man sich so im stillen Kämmerlein überlegt. Du hast ja auch gerade gesagt, man fand irgendwie cool, dass andere Leute schreiben und dass man das dann drucken kann und dann liegt das irgendwo und andere Leute können sich das angucken. Ist für mich immer noch so irre, dass das geht.
Und natürlich eine neue Berufsbezeichnung, ne? Auf einmal ist man Autorin.
Ja, das hat auch nochmal gedauert, bis ich das, aber da ich in meinem Daily Job sozusagen, da ich da auch Autorin bin, fällt es mir leichter, das zu sagen, ja.
Wie war das bei dir, Caro? Weil das war ja bei euch beiden so ein bisschen ähnlich, das erste Buch, ich sag mal jetzt im Vergleich zu vielen anderen Debüts da draußen, überdurchschnittlich erfolgreich und für alle erfreulich, dass es so gut ankam. Wie lange hat das bei dir gedauert, bis das so eingesackt ist? Ach so, ja, dann bin ich das jetzt wohl.
Ja, also für mich war diese Veröffentlichung von meinem ersten Roman ein krasser Cut, also der krasseste Schnitt in meinem Leben. Also ab da hat sich wirklich alles richtig angefühlt und ich wollte dann unbedingt, dass ich Autorin bleibe und habe das deswegen schnell angefangen, laut zu erzählen und rumzusprechen, damit das eben auch so bleibt und habe auch sofort weitergeschrieben, weil ich eben Angst hatte, dass ich dann auf einmal wieder nicht mehr Autorin bin, wenn ich jetzt nicht schnell noch einen zweiten Roman nachliefere.
Kommen wir zurück zu den Büchern. Paula, jetzt haben wir über Superbusen gesprochen. Wie ging es danach schreibend weiter für dich? War sofort klar, ey, ich bin jetzt so im Spirit, es hat so gut funktioniert, nächstes Buch, zack, oder wie lief das?
Nee, so nicht. Im Spirit. Nee, aber es steckte sozusagen in dem einen Buch das andere schon so ein bisschen drin, auch wenn es jetzt nicht irgendwie die gleichen Leute sind, aber so, dass ich so eine Art von Familiengeschichte schreiben will, war mir schon bei Superbusen klar. Und genau, dann ist es geschehen irgendwie.
Aber welche Frage ganz konkret oder welche Fragen haben dich umgetrieben, als du das konzipiert hast?
Die Hauptfrage war so eben diese Generation meiner Mutter. Diese Rolle hat mich interessiert, also dieses bisschen Mythos, verklärt auch hier und da, aber auch abgewertet an anderen Stellen, diese Ostfrauen dieser Generation. Und da ich meine Mutter immer so beeindruckend fand, also wirklich alleinerziehende Frau gewesen, mit 6 Kindern und so weiter, wollte ich schon so eine ähnliche Person erzählen, aber eben nicht meine Mutter. Und dann war die wirklich, also die Hauptaufgabe für mich war, auf jeden Fall nicht biografisch und trotzdem natürlich in der Welt verhaftet irgendwie.
Du liest gleich auch ein Stückchen, lass uns davor noch so ein bisschen die beiden Hauptfiguren, die du hast, einen Tacken besser kennenlernen. Die eine heißt Carla, ist wie du, glaube ich, 1989.
Ich glaube, 90 habe ich sie dann, weil...
Ach so, soll ja nicht biografisch sein.
Genau, naja. Nicht wie ich, sondern...
Ja. Sie kommt aus Leipzig, ist nach Köln gezogen, ist jetzt auch...
Ja, ich muss ja auch gerade überlegen, ja, genau so.
Und in dem Buch ist sie, glaube ich, 29 und steckt nicht in der besten Phase ihres Lebens.
Ja, also sie hat ihren Platz nicht gefunden, weiß aber eigentlich oder denkt zu wissen, was ihr Platz ist, nämlich an der Seite ihrer geliebten Freundin und würde gerne eine Familie gründen. Also das ist irgendwie das, was sie will. Sie will ankommen, sie will Ruhe, sie hat auch eine Zwangsstörung. Ja, sie will einfach wohnen, Familie und auch arbeiten und so, aber sie hat nicht jetzt irgendwie, also das ist dieses Thema Familie gründen und wohnen ist wie so ein großer Traum, den sie hat. Und gerade in einer Stadt wie Köln gestaltet sich das auch so, weil es einfach sehr schwierig ist. Und ihre Freundin wohnt in Leipzig auch noch. Und sie versucht sie so, komm doch her.
Und es ist auch nicht den gesundesten Bezug zur Liebe, den sie so hat, ne? So hat
die, ja, je nachdem, wie man es findet, ne? Wenn die beiden das zusammen ausklamüsern würden, das tun sie aber nicht so richtig, genau. Und Carla hat aber auch nicht so einen richtigen Grund, warum sie eigentlich in Köln ist. Also es ist eigentlich noch nicht so richtig klar, wie sie sich das vorstellt. Aber es gibt eben diese strukturellen Hürden, die sie auch gar nicht zulassen, dass sie sich das vergegenwärtigen kann, was sie da so machen will. Ja, und das ist so ihr Punkt. Also wirklich irgendwie Armut auch und Auseinandersetzung mit dem Thema Mutterschaft in Bezug auf ihren eigenen Wunsch und auf ihre eigene Mutter.
Ja. Genau, die eigene Mutter, die ist dann die zweite Figur, das ist Gerda. Auch die lernen wir kennen im Buch, die ist 59 und in was für einer Phase steckt die gerade?
Der geht's richtig gut, die Kinder sind aus dem Haus, sie ist gerade frisch Single und also versucht Liebeskummer zu haben, hat sie aber nicht so richtig, weil passt schon so, wird schon wieder und so, war jetzt auch nicht der krasseste Typ und so und Gerda ist so pragmatisch und macht ihr Ding und ja, kommt eigentlich ganz gut klar, hat Freundinnen, alles Mögliche, aber verdrängt halt auch so ein bisschen Sachen. Tänzeln ist vielleicht Quatsch, aber so, ja, geht durch ihr Leben. Ja, gut.
Sie hat 4 Kinder, ne? Mascha, Frieda, Fritz und eben Carla. Nur mit Carla ist das Verhältnis am schwierigsten, beziehungsweise haben sie, kann man so sagen, ne, den Kontakt abgebrochen seit 2 Jahren ungefähr. Und dann passiert was?
Genau, beide haben einen runden Geburtstag im gleichen Monat, im November sogar auch. Carla wird 30 und Gerda 60. Und die Geschwister sind jetzt auch nicht die sensibelsten der Welt und haben keine Zeit oder was auch immer und haben dann den Plan geschmiedet, dass die beiden sich doch mal wieder vertragen müssen, weil das gehört ja so in der Familie. Und dann gibt's Mascha, eben die eine Tochter beziehungsweise Schwester, die das in die Hand nimmt und die hat immer ganz tolle, große Ideen und hat dann die naheliegende Idee, dass die beiden doch mal zu König der Löwen nach Hamburg fahren sollen und dass es ein gutes Geschenk wäre. Und weil die so ist, kriegt die das auch durchgedrückt als Idee und dann auch als Plan. Und die beiden fahren dann auch wirklich, also es ist auch ein bisschen schwierig, sie dazu zu kriegen, aber die beiden fahren dann tatsächlich nach Hamburg. Ja.
Da springen wir jetzt rein in die Geschichte. Ganz kurz vorher vielleicht noch, ich finde es witzig, weil beim Lesen fragt man sich natürlich die ganze Zeit, ach, so verreisen mit meiner Mama, würde ich das machen oder nicht? Ihr zwei, würdet ihr es machen?
Ja, doch. Ja.
König der Löwen mit Mama?
Also ich mag nicht so Musical und so Zeugs. Aber sonst hänge ich schon gern mit Mama ab, ja.
Ich muss auch jetzt ja sagen, weil meine Mutter das jetzt auch machen will.
Ach so.
Wie sie mir heute in einer Sprachnachricht mitgeteilt hat, genau. Ja!
Liebe Paula, du hast doch mal dieses Buch geschrieben.
Ja, wirklich, genau. Ich finde es auch cool. Wir können ja dann vielleicht mal alle gemeinsam brainstormen, was wir dann so da so machen.
Und wir springen jetzt rein in die Geschichte. Die beiden, du hast gerade gesagt, nehmen das Geschenk an. Sie machen sich auf den Weg mit so ein bisschen gemischten Gefühlen. Und wie gemischt diese Gefühle sind, wie es ihnen geht, das hören wir jetzt.
Sie reisen natürlich von unterschiedlichen Orten an. Also sie reisen nicht gemeinsam dahin, sondern treffen sich dann in Hamburg das erste Mal. Und Gerda ist jetzt erstmal im Zug. Gerda hatte auf einen Platz im Ruheabteil gehofft, aber sie landet auf einem normalen Vierer. Aus dem Lesen wird wohl nichts. Gerda will sich nicht die Reiselaune verderben lassen. Sie packt sofort ihre Schnitte aus, weil sie schon Hunger hat. Dazu gibt es Tee aus der Thermoskanne. Hier, beliebt. Sie beobachtet, wie ein paar Mütter durch den Zug torkeln, die einen halben Haushalt mit sich führen. In wenigen Sekunden sieht alles im Umkreis von 2 Metern wie ein Kinderzimmer plus Küchentisch aus. Es wird gemalt und geraschelt und gekrümelt und gequatscht. Selten sieht man auf Reisen auch mal Väter allein mit Kindern. Meistens gibt der Vater dem Kind ein Tablet, er muss noch was am Laptop arbeiten, sagt deshalb Ruhe und die Mama wartet schon am Bahnhof auf uns. Gerdas Tee hätten die Kinder damals nicht angerührt und dann hätten sie rumgeheult, weil sie solchen Durst hatten. Die Schnitten wären wahrscheinlich auch verschmäht worden, es sei denn, Gerda hätte viel Frischkäse draufgepackt. Als Wandertagsproviant wollten die Kinder damals in den 90ern den ganzen Quatsch, den die anderen auch hatten. Milchschnitten, Knoppers und Käsebrötchen. Gerda blieb bei Schnitte, hartgekochten Eiern und Äpfeln, normalem Essen eben. Es ist richtig Wuhling im Zug, muss ich im Westen immer übersetzen. Trubel. Wuhling ist schön, da kann Gerda ein bisschen lauschen und klotzen. Gerda versucht schon ihr Leben lang eine Person zu sein, die das Beste aus Situationen macht. Spontan ist und sich auf alles einstellt, was kommt. Sie würde sich gern so sehen und gesehen werden. Sie hätte gern, wenn sie mal nicht mehr ist, wie sie es immer nennt, dass die Leute sie als fröhlichen, entspannten, zugewandten Menschen in Erinnerung behalten. Dabei brodelt sie innerlich viel öfter, als ihr lieb ist. Gegen das Brodeln hat sie über die Jahre folgende Maßnahmen entwickelt. Genervte Geräusche machen, also schnell atmen und nicht langsam, singen, etwas zerknüllen, ihre Nägel in ihren Oberschenkel graben, Schimpfwörter auf einen Zettel schreiben oder ganz schnell weggehen. Gerda hat sich im Griff. Auch jetzt, wo ein Kind immer wieder von hinten gegen ihren Sitz trischt. Sie versucht ruhig zu bleiben, souverän zu sein, es zu ignorieren. Gerda kennt das ja. Sie sollte mutig gelassen sein. Das Kind muss sich schließlich langweilen. Klar, das ist der Job eines Kindes. Aus der Langeweile entsteht dann die Neugier, die Bewegung, die Kreativität. Es will etwas mit sich anstellen, sich und die Welt entdecken, herausfinden, wie lang der Zug ist und was die eigenen Gliedmaßen alles können. Aber es muss ruhig sitzen bleiben und das ist schwer, denn das ist gegen die Kindnatur. Die Mutter neben dem Kind hofft bestimmt auf Gerdas Verständnis, ist nervös, will keinen Ärger, will nicht vor allen Leuten mit ihrem Kind schimpfen müssen, will nicht als strenge Mutter dastehen, aber auch nicht als Untätige, die ihrem Kind alles durchgehen lässt. Gerda will mit diesem ihr allzu bekannten Mutterkampf jetzt aber nichts zu tun haben. Sie hat sich vorgestellt, wie sie lesend und ihren Tee trinkend im Zug sitzt, hat sich dabei die Menschen um sie herum als passive, ruhige Pappfiguren als Ausstattung vorgestellt. Nicht als dreschende Kinder und gestresste Mütter. Es dauert nicht mal bis Berlin und Gerda hasst das Kind. Sie verflucht es von ganzem Herzen. Sie wünscht ihm eine schlechte Zukunft, schlechte Zähne, schlechte Geburtstagsgeschenke, schlechte Zeugnisse, einen schlechten Beruf, schlechte Freunde, schlechte Entscheidungen und ein eigenes schlechtes Kind. Sie meint es natürlich nicht so. Für den Fall, dass der Fluch aber schon durchgegangen ist, murmelt sie gedanklich einen war nicht so gemeint hinterher. Es ist ja nur ein Kind. Nach außen lächelt sie, atmet schnell tief ein und aus, summt eine Melodie, kneift sich ins Bein. Wenn sie die Sachen, die sie denkt, nicht ausspricht, dann ist es okay, hat sie vor vielen Jahren beschlossen. Denn über ihre Kinder hat sie schon Ähnliches und Schlimmeres gedacht und sich dafür oft geschämt. Aber was in ihr passiert, ist geschützt und nicht veröffentlicht, Rohmaterial und bleibt eingepackt. Trash, Trash macht es jetzt wieder von hinten. Gerda merkt, wie ihr Körper zuckt. Sie steht eine Weile auf, geht an die Tür, schaut raus, versucht sich zu beruhigen. Als sie sich wieder hinsetzt, merkt sie, dass es gar nichts gebracht hat. Dieses Kind ist wirklich das allerletzte. Der Teufel soll es holen, ganz im Ernst, setzt sie hinzu. Der erste Blickfang am Hamburger Hauptbahnhof ist dieser sehr einladende Bäcker, wo es all diese verschiedenen Franzbrötchen gibt. Carla kann sich von ihrem letzten Bargeld nur eins leisten, aber sich partout nicht entscheiden, auf welche Sorte sie nun am meisten Lust hat. Weiße Schokolade oder Pflaume, cremig oder saftig. Sie will Gerda, die in ein paar Minuten ankommt, keinesfalls um Geld für ein zweites anhauen. Das heißt, sie muss das Entscheiden vorher erledigen. Nach Geldfragen gehörte sich bei den Sonntags noch nie. Man wusste, dass eh niemand was übrig hat. Da kommt Gerda schon und die Begrüßung findet direkt vor dem Franzbrötchenparadies statt. Carla kann Gerda also gleich fragen, ob sie sich auch eins kaufen will. Das lockert bestimmt auf. Erstmal was in den Mund stecken, bevor man reden muss. Pflaume wird's wohl in Carlas Fall. Carla ist steif und nervös wie sonst was. Es ist alles genauso awkward wie gedacht. Gerda hingegen ist schläfrig und muss erstmal ankommen. Sie winkt ab und will kein Franzbrötchen, denn es ist ihr alles zu süß. Das ist wirklich eine der schlimmsten Eigenschaften an Müttern. Die Lüge, dass ihnen irgendwas zu süß sei. Oder zu mächtig, zum Beispiel Sahne auf Torte. Alle wissen, dass das Bullshit ist und sie das nur sagen, um besser zu sein als ihre Kinder, weil das Kindischste ist es natürlich, Zucker zu mögen. Diese Franzbrötchen zum Beispiel, die kennt Gerda ja noch gar nicht. Sie weiß nicht, wie süß die sind. Carla entscheidet sich jetzt also doch noch um, wählt das Franzbrötchen mit weißer Schokolade, das Süßeste. Und als sie wütend reinbeißt, weiß sie, dass niemand auf der Welt, der das isst, jemals sagen würde, es sei zu süß, weil es einfach nur super geil und genau auf die richtige Weise süß ist. Nachdem sie es in Windeseile reingeschlungen hat und es ihr danach ein bisschen hochkommt, merkt sie, dass sie sich wohl ein bisschen reingesteigert hat. Danke.
Jetzt natürlich die Pflichtfrage, welches hättet ihr genommen?
Es ist leider wirklich, also vielleicht ist 35 die Grenze, aber es ist mir wirklich manches zu süß mittlerweile und zu mächtig auch.
Ist komisch, ne, wenn einem das
auf also schon, auffällt. Ich gehe schon mit eher Pflaume und Frucht mittlerweile.
Bei mir wird es mit dem Süß immer schlimmer, weil ich jetzt ja machen darf, was ich will und ich jetzt sogar zu jeder Mahlzeit einfach nur noch süß esse und dann abends auch noch Eis oder so statt was Salziges.
Das ist auch so lustig.
Warte mal noch 5 Jahre.
Wir waren letztens in einer Freundesgruppe unterwegs, im Urlaub zusammen und dann haben wir so Eis gekauft und hatten das in der Kühltruhe und dann hat eine Freundin, wir haben dann mittags ein Eis gegessen und dann hat sie gesagt, sie kann das nicht, nachmittags noch eins zu essen, weil ihre gesamte Kindheit über galt jeden Tag nur ein Eis. Und dann waren wir so, wow, wir sind erwachsen, wir dürfen auch zwei. Und es war so, und ich glaube, es war für sie so ein Erweckungsmoment.
Aber jeden Tag ein Eis ist ja voll geil.
Ich habe überlegt, welche Überschneidung es bei euren beiden Büchern gibt. Und ich bin beim Thema Familie gelandet, weil offensichtlich geht es in deinem Buch hier, Paula, ums Thema Familie und in deinen Büchern ja auch, Caro, also in 22 Bahnen und Windstärke 17 ja sehr offensiv, aber auch in Die Assistentin spielen die Eltern deiner Hauptfigur eine Rolle. Wie sehr hast du dich auch mit dem Thema Familie auseinandergesetzt für dieses neue Buch?
Ich glaube, ich muss mich gar nicht damit auseinandersetzen. Das passiert einfach so, weil es ja so zentral ist. Also jeder hat so familiäre Beziehungen und man ist so wild zusammengewürfelt. Also meine Geschwister sind auch so krass unterschiedlich zu mir und trotzdem kommt man irgendwie zurecht, hasst und liebt sich. Also ich mag oder mich reizen diese familiären Beziehungen, die halt auch so widersprüchlich sind. Also man hasst und liebt die Eltern. Man hat so krasse Kommunikationsschwierigkeiten, die sich irgendwie nicht lösen lassen. Trotzdem ist man so ein Leben lang aneinander gebunden und liebt niemanden so sehr wie die. Also es ist einfach, glaube ich, eine Beziehung, die auch viel hergibt, um drüber zu schreiben.
Ich hatte wirklich, so wie du es gerade schon ein bisschen anformuliert hast, das Gefühl beim Lesen, dass Charlotte, deine Erzählerin, ihre Eltern ganz doll braucht in Momenten und sie dann aber auch immer wieder so abstößt, was, glaube ich, auch so ein normales Kindverhalten ist. Aber jeder oder jede von uns hat das, glaube ich, in unterschiedlichen Ausprägungen. Wie wichtig ist das für diese Geschichte und für sie als Figur? Also welchen Stellenwert nimmt Familie ein für Charlotte in der Phase, in der wir sie begleiten?
Ich würde sogar fast sagen, dass das, wenn nicht sogar das Hauptthema ist, diese Emanzipation vom Elternhaus und eben, also Machtmissbrauch natürlich ist schon das zentrale Thema, aber diese Beziehung zwischen Charlotte und den Eltern, ich glaube, das war auch super schwierig, dieser Beziehung auf den Grund zu gehen und sich der anzunähern, weil sie eben so widersprüchlich ist, weil sie braucht und liebt und eigentlich will, dass die Eltern sie aus diesem scheiß Verlag und diesem Kackjob retten, aber die Eltern hören ihr nicht zu und machen es eben nicht. Und es ist halt auch, glaube ich, mit am schwierigsten gewesen, dieser Beziehung auf den Grund zu gehen.
Wann rufst du deine Mama an, um nach Rat zu fragen?
Ey, immer. Eben gerade mit meiner Parkhaus-Situation.
Echt?
Also immer Mama sofort. Dann sage ich, hallo Baby, ruf Mama an. Und dann ruft Baby Mama an.
Baby
und dann
ist ihr Auto. Also.
Ja, das ist die Sprachsteuerung. Also man kann dann sagen, wie das Auto heißt. Und also wie Hey Siri ist es bei mir halt dann, hallo Baby. Und dann frage ich manchmal so, hallo Baby, wie ist der Reifendruck? Und dann sagt Baby, der Reifendruck ist in allen Reifen in Ordnung. Möchtest du auch die Reifentemperatur wissen? Und dann sage ich, nein, danke. Und dann sagt Baby, vielleicht beim nächsten Mal.
Das ist doch Dirty Talk, wie man ihn sich wünscht, oder? Wie ist es bei dir, Paula? Wie, jetzt 35 bist du, ne? Hört dann auch 36. Irgendwann, wenn 36, ja, okay. Hört das irgendwann auf, dass man die Großen um Rat fragt? Die Erwachsenen?
Also so auf meine Mutter bezogen mache ich das tatsächlich nicht, aber weil auch schon immer so mehr Leute irgendwie eine Rolle gespielt haben, also Freunde und so weiter. Deswegen habe ich tatsächlich nicht dieses erste Idee Mutter fragen, sondern wir haben wirklich eher so ein, ja, wir tauschen uns aus Verhältnis mittlerweile. Nee, das sind Freundinnen bei mir, ja.
Und Caro, bei dir ist es ja so, deine Familie, die musste sich ja mit dir zusammen quasi an ein neues Leben gewöhnen, das du jetzt führst. Auf einmal stehst du, oder deine Bücher stehen in jeder Buchhandlung, dein Name steht, glaube ich, jetzt wirklich mittlerweile in jeder Zeitung, die es in Deutschland gibt. Die Menschen erkennen dich und es gab super, super tolle Phasen. Es gab sicherlich auch schwierige Phasen wie easy oder schwer. War das für dein Umfeld?
Das hat der Beziehung zu meiner Familie total gut getan, weil ich, glaube ich, einerseits einfach zufriedener und ausgeglichener bin und einfach meinen Platz gefunden habe und die sich eben auch freuen und mich jetzt auch mehr machen lassen, beziehungsweise, dass die einfach auch wissen, dass ich jetzt meinen Weg gehe. Und ich finde es aber auch blöd von denen.
Ja?
Weil sie jetzt auf einmal oder jetzt mich ernst nehmen, weil dieser Erfolg da ist. Mhm. Und davor, wenn man eben unzufrieden ist und wenn es einem nicht gut geht und man so auf der Suche ist, eben für dieses auf der Suche sein überhaupt kein Verständnis haben. Das werfe ich Ihnen also auch vor. Also wenn die zum Beispiel jetzt mit mir irgendwie im Dorf angeben, da werde ich manchmal richtig wütend, mhm, und denke so, die haben nichts mit diesem Erfolg zu tun.
Gar nichts. Die Eltern haben generell sehr wenig mit den Erfolgen.
Meine Schwester darf mit mir angeben, die nicht.
Nee, aber nehmen, so die das an, nicht. Nehmen die das an? Also wenn du dann sauer bist und sagst, Leute...
Ja, ich sag zum Beispiel, Papa, du darfst nicht mit mir angeben, wenn du nicht meine Bücher nicht gelesen hast.
Hat er deine Bücher nicht gelesen?
Ja, 22 Bahn hat er sich jetzt durchgequält, fand er okay. Und jetzt liest er gerade von meinem guten Freund Timo und Karl Kaleiter das Buch und sagt mir dann wirklich, ja, er mag es voll gerne. Und ich war echt ausgerastet. War erstmal Freundschaft zu Timo gekündigt und dann Papa Kontakt abgebrochen.
Aber man muss ja sagen, bleiben wir dann mal nur bei dir, weg von deiner Familie, die mit all dem ja nichts zu tun hat. Du warst ja wirklich sehr, ich will nicht sagen, also erfolgsverwöhnt, finde ich blöd, aber du warst erfolgsgewöhnt. Nicht nur, was die Verkaufszahlen deiner Bücher anging, sondern einfach auch die Reaktionen der Menschen waren bei 22 Bahn und Wünschdeck 17 einfach irgendwo da oben im Himmel und du bist damit rumgeflogen mit allen und das war, alle waren so, wow, was ist das denn, was da gerade passiert? Und dann wusstest du ja schon viel früher als wir alle, was die Assistentin für ein Buch wird, nämlich eins, das wirklich ganz bewusst ja auch wahrscheinlich, aber ganz anders ist als die ersten beiden. Gab es da beim Schreiben eine Sorge, dass du von diesem Himmel so ein bisschen runtersegeln wirst irgendwie in Zukunft?
Also beim Schreiben mache ich mir gar keine Sorgen über Reaktionen oder so, weil ich da immer voll bei der Geschichte bin. Aber so abends im Bett und so habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, wie es läuft. Und mir war klar, dass das nicht so ablaufen wird bei 22 Bahn und Windstärke 17. Ja, weil es nicht so ein Text ist, der für die breite Masse ist oder auch in einem Setting spielt, das nicht alle interessiert und so weiter und auch etwas düstere, nicht so hoffnungsvolle Geschichte vielleicht ist. Und das war aber okay, weil es mir da überhaupt nicht darum ging, von allen gemocht zu werden. Ich wusste, ich muss diesen Roman schreiben, ich möchte Charlottes Geschichte erzählen und die muss raus. Und danach kann ich ja wieder so einen 22-Bahn-Text oder so schreiben, aber da ging es mir auch nicht darum, jetzt everyone's Darling zu sein.
Das ist total krass, dass du das so einfach sagst, weil natürlich ist ja erstmal von allen gemocht werden, grundsätzlich auch was wir Menschen mögen, ne? Also so Lob und Anerkennung und so weiter. Was war da dann dieser Geschichte für dich so wichtig und so groß, dass du das hinten angestellt hast, wenn das wirklich so war?
Ja, also ich glaube, es ist offensichtlich, dass in den dritten Roman mehr persönliche Erfahrungen eingeflossen sind als in die letzten beiden. Und ich weiß eben, dass das, was Charlotte erlebt, dieser Machtmissbrauch, dass das wirklich passiert, unter anderem in der Verlagsbranche. Und dass ich das auch von anderen, vor allem jungen Frauen und so Berufseinsteigern kenne. Und es wäre mir falsch vorgekommen, wenn ich so eine Geschichte nicht erzähle als Schriftstellerin. Mhm. Und deswegen war das schnell klar. Ich glaube, schon während ich 22 Bahn geschrieben habe, wusste ich, ich schreibe da mal drüber.
Ist die Assistentin ein politisches Buch?
Ach,
oh, Scheißfrage.
Nein, ich mag mein so Betitelungen Gott. Nicht. Ja. Es ist ein Roman und ich denke, er hat auf jeden Fall mehr gesellschaftspolitische Stoßkraft wie die letzten beiden, die eher so vielleicht so eine Allgemeingültigkeit haben und so was Märchenhafteres eher haben. Es spielt mehr in der Gegenwart und setzt sich eben mit Sachen auseinander, die nicht richtig laufen gerade. Und deswegen ist es gesellschaftspolitischer als andere Romane, insbesondere von mir.
Charlotte begeht, das sagt sie direkt am Anfang auf der ersten Seite, eine riesengroße Fehlentscheidung. Sie nimmt einen Job an, sie wird die Assistentin, nicht direkt die Oberassistentin sozusagen, aber sie kommt ins Assistententeam eines großen renommierten Verlegers. An welchem Punkt versteht sie oder wird ihr klar, dass das eine riesengroße Fehlentscheidung ist? Weil erstmal ist das natürlich, kann man sagen, auch eine gute Chance für eine junge Frau.
Ja, sie spürt es ja so von Anfang an eigentlich, so ab dem ersten Zoom-Call mit dem Verleger. Und dann, als sie dann nach München zieht, glaube ich, relativ schnell als sie dort anfängt. Also sie behauptet rückblickend, dass sie es am ersten Arbeitstag schon gecheckt hat, dass sie in sowas wie die düstere, auf ZDF Neo oder Arte ausgestrahlte Indie-Variante von Der Teufel trägt Prada geraten ist, als sie die Bedienungsanleitung lesen muss. Das ist so ein Handbuch und da wird eben mit den neuen Assistentinnen, weil der Verleger immer wieder neue Assistentinnen hat, ganz genau in ganz vielen Punkten und Unterpunkten und Unterunterpunkten erklärt, wie sie den Verleger zu bedienen haben. Mhm. Und da dämmert es ihr so ein bisschen, aber da findet sie ihn auch noch interessant und denkt, ja, so wichtige Männer haben halt ihre Neurosen und wollen eben den WMF-Löffel und nicht den IKEA-Löffel zu ihrer Nudelsuppe
serviert
bekommen.
Es ist ja überhaupt kein Geheimnis, dass du auch mal Assistentin warst, eines großen renommierten Verlegers. So. War das deine schlimmste Zeit bisher arbeitend?
Ja, schlimmste und beste. Also es war eine schlimme Zeit, mir ging es da gar nicht gut, aber ich habe in dieser schweren Zeit auch eben entschieden, dass ich jetzt einen Roman schreiben will und dass ich ausbrechen will. Und ich glaube, deswegen sind so schwierige Zeiten, na, sind nie gut, aber können eben gut sein, weil man manchmal da so besondere Kräfte kanalisiert und ausbrechen will.
Und jetzt könnte man ja sagen, auch wenn man auf Charlotte guckt, ja, dann ist der Job halt kacke, du wirst auch andere Jobs noch finden, kündige halt und geh. Macht sie aber nicht. Was hält sie da?
Ja, das ist so die Frage, der ich auch beim Schreiben so versucht habe, auf den Grund zu gehen und kann ich dir wahrscheinlich immer noch nicht so ganz klar beantworten. Ich glaube, vor allem ist Charlotte einfach wahnsinnig einsam und sucht so Bestätigung und Zuhause und einen Ort und fühlt sich einfach so gar nicht angekommen und will eben deswegen dort bleiben, weil sie, glaube ich, Angst hat, wenn sie das nicht schafft, wenn sie das nicht gut macht, hat sie irgendwie gar nichts. Also sie kann dann auch nicht zurück zu den Eltern, sie hat ja auch kein Geld, muss sich eben erstmal einen neuen Job besorgen.
Aber sie hat Träume.
Sie hat Träume, aber ja, sie merkt dann eben auch, oder ich glaube, sie spürt eben auch während dieser Kackzeit, wo sie dann eben mit dem Gedanken spielt, was ist denn, wenn ich das hier nicht schaffe? Mhm. Also wenn ich irgendwann zusammenbreche oder wenn was bleibt dann noch? Was mache ich dann eigentlich oder was will ich machen? Und dann findet sie eben wieder so zurück zur Musik, was so ihre Leidenschaft aus der Kindheit und Jugend ist.
Und auch du hast dir eine Passage rausgesucht, die du jetzt liest. Magst du uns ein bisschen was dazu sagen, was wir da wissen müssen? Weil es ist ein Moment, in dem der Erzählerin Charlotte auch auffällt, dass noch ein bisschen was fehlt in ihrer Geschichte.
Also bei 22 Bahn habe ich manchmal so kokett, wie ich bin, gesagt, bei so Lese- und Pressetermin, dass ich eigentlich keine Liebesgeschichte erzählen wollte, dass ich eben die Geschichte von den beiden Schwestern erzählen wollte, die sich emanzipieren und ihren Weg gehen und dass dann aber Victor am ersten Tag auf dem Block stand und ich mich quasi nicht wehren konnte gegen die Liebesgeschichte. Und das ist natürlich eine Lüge. Ich wollte eine Liebesgeschichte erzählen. Und im zweiten Buch auch bei Windstärke 17 war ich einfach am liebsten Liebesgeschichten lese und schaue und auch schreibe. Ich weiß auch nicht, was ich da kompensiere. Aber bei dem dritten Roman wollte ich partout keine Liebesgeschichte erzählen. Also wirklich nicht. Ich wollte diese Geschichte von Charlotte erzählen, die so ihren Weg findet und die da ausbricht aus dem Kackverlag und so. Und Charlotte geht es dann aber immer schlechter dort, weil der Job eben scheiße ist, weil sie sich gar nicht wohlfühlt, gar nicht ankommt und dann eben auch körperlich es bergab mit ihr geht. Ihr fallen die Haare aus, sie schwitzt nachts, die Augen beginnen zu zucken, sie hat so ein Ohrensurren, ihr wird immer schwindelig und es wird eben alles immer düsterer und sie verfängt sich immer mehr in so Machtstrukturen. Und dann dachte ich, eigentlich fehlt hier noch eine Liebesgeschichte. Ich war fast bei der Hälfte, aber ich habe es nicht geschafft. Dann kam eben doch noch eine Liebesgeschichte. Aber zu meiner Verteidigung, der Typ, also die Liebesgeschichte ist wirklich nur Beiwerk und der Typ ist quasi nur schönes Beiwerk und es würde, glaube ich, auch ohne ihn funktionieren und er rettet sie auch nicht raus oder so. Er ist eben einfach nur kurz da und bringt so ein bisschen Licht ins Dunkel. Das lese ich jetzt vor, weil ich dachte, Liebesgeschichte ist doch immer schön. Eigentlich fehlt dir noch eine Liebesgeschichte. Das ist doch falsch, dass es in Charlottes Leben in dieser Zeit nur diesen relativ alten Verleger gab, der sie mit seinem Sportwagen in einer Seitenstraße in der Nähe des Verlags absetzt. Trist. Was spricht dagegen, ein wenig Leichtigkeit in ihre Geschichte hineinzuzaubern? Unrealistisch? Passt nicht? Charlotte ist gar nicht offen für eine Liebesbeziehung? Vielleicht. Aber Liebe passiert halt, das weiß ja jeder. Vor allem passiert sie, wenn man gar nicht damit rechnet. Vielleicht gab es während Charlottes Intermezzo in München auch gar keine Liebesgeschichte. Vielleicht gab es nur end- und fruchtlose Tinder-Konversationen. Aber vielleicht gab es daneben auch eine kleine, zart sich anbahnende Liebesgeschichte, die dann leider doch im Sand verlief und an Charlotte und dem großen Verlagshaus scheiterte. Aber wer weiß das schon? Es ist klar, dass die Liebesgeschichte, wenn sie denn hineingezaubert werden soll, nicht zu zentral, schön oder stark sein darf, weil sie sonst die eigentliche Handlung, die ja schon da ist, zu sehr verdrängen oder auch beeinflussen würde. Sie ist eben nur ein kleiner Nebenhandlungsstrang, der vielleicht für kurze Zeit ein wenig Leichtigkeit hineinzaubert. Und Charlotte freut sich bestimmt. Jedenfalls lächelte der blonde junge Mann sie am Freitagmorgen an und Charlotte freute sich. Das ist der Typ, der läuft dir immer jeden Morgen entgegen und dann lächeln die sich eben mal an. Aber dann fällt die versprochene zart keine Liebesgeschichte die darauf folgende Woche komplett hinten runter. Aber dann... Nun ist die versprochene zartkeimende Liebesgeschichte für diese Woche komplett hinten runtergefallen. Wo ist nun der schöne Bär? Wo ist die Leichtigkeit? Lächelt der junge Mann sie vielleicht am kommenden Montag nicht nur an, sondern sagt sogar Hi? Oder kommt er ihr bereits am Freitagabend entgegen, obwohl sich die Wege der beiden ja eigentlich nur morgens kreuzen? Musste Charlotte an diesem Freitagabend, als sie schon bei der S-Bahn war, noch einmal zurück, weil sie ihren Arbeitslaptop doch mit nach Hause nehmen wollte, um die Briefe fertigzusetzen, und kommt er ihr gar nicht entgegen, sondern holt sie ein, läuft auf einmal neben ihr und lächelt sie an? Gibt es schicksalhafte Begegnungen doch? Das wäre doch schön, so eine Überraschung, die Charlotte nach der anstrengenden Woche auch redlich verdient hat. Oder ist es vielleicht sogar Charlotte, die den blonden Lockenkopf des Bären bei ihrem zweiten Weg zur S-Bahn von hinten erkennt, die Gelegenheit in der Feierabend-Euphorie beim Schopfe packt, ihn einholt, zu ihm hochschaut, ihn anlächelt und Hi sagt. Er erschrickt kurz, lächelt dann aber zurück und erwidert das Hi. Feierabendbier, fragt er ohne bayerischen Dialekt und eigentlich auch ohne Fragezeichen. Charlotte nickt. Schweigend laufen sie nebeneinander die Straße runter. Er zeigt mit hochgezogenen Augenbrauen zum englischen Garten. Sie nickt. Schweigend kauft er zwei Bier am Kiosk und als sie auf der Bank sitzen, bricht er endlich das Schweigen, streckt ihr zuerst das Bier entgegen und dann die warme, starke Hand. Bo, sagt er. Charlotte sagt, Charlotte. Bo der Bär, denkt Charlotte und schmunzelt. Er wirkt wirklich ein bisschen wie ein Bär. Ruhig, erhaben, ernst. Bo ist vor 10 Jahren von Nordfriesland hierher gezogen, wegen Landschaft und Job, hat sich selbstständig gemacht als Tischler und baut Möbel. Am Wochenende fährt er meistens in die Berge, wo er sich ein Haus gekauft hat, das er gerade renoviert. Charlotte, wo aus Nordfriesland? Bo, Amrum. Charlotte, du kommst aus Amrum? Bo, ich komme von Amrum. Charlotte, das ist eine Insel. Bo, richtig. Charlotte, wieso ziehst du denn dann hier hin? Bo, abgesehen vom Meer gibt es auf Amrum nicht viel. Charlotte, die schon immer am Meer leben wollte und auf ImmoScout ein Suchfilter zu aktuellen Mietwohnungen in größeren Städten an der Ostseeküste sowie in St. Peter-Ording und ein paar ausgewählten Nordseeinseln erstellt hat, in denen sie immer mal wieder reinschaut, nur zum Spaß, ist baff. Charlotte, aber wieso wegen Landschaft, wenn du die Nordsee vor der Tür hast? Bo, ich mag Berge lieber als Meer. Charlotte überlegt, ob diese Aussage eine Red Flag ist. Charlotte, diese Aussage ist für mich eigentlich eine Red Flag. Bo lächelt. Es ist das dritte Mal, dass er lächelt nach dem ersten Lächeln an dem Freitagmorgen und dem zweiten Lächeln vorhin nach Charlottes Überholmanöver und Charlotte ist beeindruckt. Seine grünen Augen leuchten tiefgrün wie der Wald in den Fenstern von dem Haus des Verlegers. Sie mustert sein jungenhaftes, gebräuntes und von blonden Locken eingerahmtes Gesicht, die blonden, von der Sonne gebleichten Augenbrauen über den grünen Augen, die ein bisschen verbrannte und sich schälende Stupsnase, den schönen Mund, während er ihr Gesicht mustert. Hätte sie das Gesicht ihres Traumprinzen beschreiben sollen, dann hätte sie es wahrscheinlich genau so beschrieben. »Ich mag dein Gesicht«, sagt er. Charlotte denkt, das ist das Romantischste, was je einer zu ihr gesagt hat. Charlotte, Das hat noch nie jemand zu mir gesagt. Charlotte, ich glaube, das ist das Romantischste, was je einer zu mir gesagt hat. Bo, ich finde das jetzt nicht so romantisch. Eher naheliegend. Dein Gesicht ist schön. Charlotte, wenn du das nicht romantisch findest, was findest du denn dann romantisch? Bo antwortet nicht, knippelt am Etikett seiner Bierflasche und sagt dann, wenn ich sowas sage wie, ich denke manchmal an den Morgen, als du mich einfach so frech angelächelt hast mit deinen großen braunen Rehaugen. Wie kann er das einfach so sagen? Sie weiß gar nicht, was sie antworten soll. Soll sie zugeben, dass sie auch an ihn gedacht, dass sie sich vor dem Einschlafen sogar schon ausgemalt hat, wie er sie anspricht und fragt, ob sie schon mal segeln war, wie sie dann zusammen segeln gehen. Es gibt ja so viele Seen im Münchner Umland, wie sie sich ganz ungeschickt anstellt auf dem Boot und wie es dann zu regnen anfängt. Aber das würde vermutlich ein bisschen psycho wirken. Also sagt sie, Mensch Bo, du bist ja ein kleiner Romantiker. Bo schaut sie einfach an, ganz ernst, aber mit so einem Zug um seinen schönen Mund, dass Charlotte seinen Blick ausweichen muss. Aufs Wasser schaut sie und murmelt, Bo, der romantische Bär. Und mit dieser Aussage schafft sie es das erste Mal, Bo zum Lachen zu bringen. Fast erschreckt dreht sie sich zu ihm um und sein leises, heiseres Lachen ist wirklich das Schönste, was sie seit langem gehört und gesehen hat. Überhaupt wird es das Schönste sein, was sie in München erlebt hat, ihn am Ende zum Lachen gebracht zu haben. Bereits an diesem ersten Abend im Englischen Garten verliebte Charlotte sich in Bo. Sie sprachen lange, wobei so viel gesprochen wurde an dem Abend gar nicht. Charlotte erzählte ihm von ihrer Musik und als die Sonne unterging, überlegte sie, ihren Kopf an seine starke Schulter zu lehnen, traute sich aber nicht und als er dann seinen Arm um sie legte, lehnte sie ihren Kopf an seine starke Schulter und fragte sich, ob nun vielleicht alles gut werden würde. Später wird Charlotte vor der Frage stehen, ob sie sich Bo den romantischen, pragmatischen Bär nur eingebildet hat. Das fragt sie sich natürlich nicht wirklich, aber er wirkt so ausgedacht. Wie eine Romanfigur. Wie er da auf einmal in ihrer Geschichte auftaucht, mit seinem schönen Gesicht aus einer anderen Welt zu stammen scheint, die nichts mit ihrer zu tun hat und auf einmal wieder weg ist, obwohl Charlotte ihn so gerne als Hauptfigur in ihrem Roman gehabt hätte. Aber sie ließ ja nicht genug Platz für eine weitere Hauptfigur und er wollte auch nicht. Ein bisschen bleibt er zum Glück noch.
Caro, du hast jetzt gerade schon so ein bisschen was gesagt darüber, wie sich Geschichten so bei dir entwickeln. Du hast gesagt, ich war bei der Hälfte und dann war die Liebesgeschichte doch da. Wir haben schon so oft gesprochen, aber ich weiß es gar nicht so genau, wie viel du plottest, bevor du anfängst zu schreiben.
Gar nicht, fast gar nicht, eigentlich gar nicht. Man hat natürlich manchmal so was im Kopf, was passieren muss oder vielleicht so ein bisschen eine Richtung, worauf es hinausläuft. Aber bei mir ist wirklich, dass dieses Losziehen mit einer Figur am meisten Freude bringt.
Mhm. Wie ist es bei dir, Paula? Bist du vorher so ein bisschen klarer schon, wie es anfängt, aufhört, wo es hingeht? Oder seid ihr euch da ähnlich?
Mache ich auch überhaupt nicht. Das ist auch ganz seltsam und bin auch froh, dass du das sagst. Also das wollen die da immer vom Verlag.
Dass man schon ein bisschen vorher.
Ja, genau. Plottet, ja. Weil das ist ja vernünftig und so. Ja. Nee, bei mir ist ein einziges Rumgewurschtel und mal das. Und das Ende steht dann immer schon irgendwie am Anfang eigentlich. Und ja, wirklich so Puzzeln, Collage und irgendwie wird's dann was.
Eure Fragen.
Eine Frage, welche Rituale habt ihr im Alltag? Und ich glaube, wenn ich die Handschrift richtig lese, kommt diese Frage von Kim.
Rituale im Alltag generell?
Boah.
So ein Energy Drink vorm Zähneputzen?
Da kann ich starten. Mein ganzer Alltag ist eigentlich immer gleich, weil nur aus Ritualen besteht und ich vielleicht auch ein bisschen zwangsneurotisch bin, aber ich mache alles immer gleich. Morgens koche ich mir einen Kaffee, dann setze ich mich hin, dann schreibe ich so 4-5 Stunden, dann gehe ich raus.
Ohne Frühstück?
Ja, manchmal eine Kleinigkeit, aber meistens ist erstmal Kaffee und dann erstmal schreiben und dann so belohnungsmäßig immer. Dann mittags laufe ich zu meiner Leiter, mache ein Bild von der Leiter.
Das also muss joggen, ne?
Oder spazieren. Also, aber zu Fuß. Dann schreibe ich nochmal und dann manchmal gehe ich noch mit meinem Auto. Es sind jetzt keine Rituale. Doch,
sind ja doch, wenn man das immer macht, wie du das beschreibst, ist das schon ein langes Riesenritual vielleicht.
Ja, und abends belohne ich mich dann mit Trash-TV und dann gehe ich ins Bett.
Es klingt schön, es klingt auf eine ungewöhnliche Art schön.
Das freut mich, danke. Ja, mag es auch gern.
Jetzt du, Paula.
Ja, komplett anders tatsächlich. Also genau, deswegen fällt es mir auch schwer, Rituale, weil ich falle irgendwie in den Tag, aber ich habe halt einen Job, deswegen muss ich dann halt so um 9 oder so.
Sag mal, was du machst.
Beim Fernsehen schreibe ich, genau. Und dann muss ich schon so um 9 ungefähr dann in Meetings und das mache ich halt auch 4 Tage die Woche, also ist das ja dann natürlich, aber und dann immer so Katastrophe und zwischendurch mal einen Kaffee machen, also eben nicht, es wäre klug, um 8 dann aufzustehen, aber ich stehe dann 8.50 Uhr auf und dann mache ich den Filter drauf bei Zoom, so dass man aussieht. Aber es ist nicht besonders originell, aber ich höre einfach eigentlich den ganzen Tag Musik.
Ja. Jetzt eine Frage, die Ü18 ist. Pfeffi, Eierlikör, Wodka oder Mexikaner?
Pfeffi, Eierlikör, Wodka oder Mexikaner?
Darf ich raten, was du bist?
Ja.
Ich kann mir bei dir schon Pfeffi vorstellen.
Also Pfeffi ist natürlich kultig und so, aber es wäre Wodka, wenn ich mich entscheiden müsste.
In eurem Bücherregal.
Jetzt gibt es eine letzte Amtshandlung, die es immer gibt hier in diesem Format. Ich habe jede von euch gebeten, ein Buch mitzubringen, beziehungsweise einen Buchtipp. Eins, was ihr denjenigen, die hier heute live zuhören oder im Podcast mitgeben wollt.
Das, was ich immer empfehle, ist von Olivia Wenzel, 1000 Serpentinen Angst. Und ich fand es absolut erstaunlich. Also es ist auch, also in dieser Zeit 1920 kamen relativ viele so Ostromane raus, war ja auch so ein bisschen Jahrestag und so. Und viele auch so von der Wendegeneration und so. Und Olivia Wenzel hatte sowieso auch noch eine besondere Perspektive als queere, schwarze Person darauf. Ja, hat mich sehr beeindruckt.
Also 1000 Serpentinen Angst von Olivia Wenzel, Buchtipp Nummer 1. Und was hast du dabei?
Ich habe von Angela Lehner Vater Unser. Ich glaube auch ein Corona-Buch, oder? Es kam auch zu Zeiten, als ich Volontärin war, raus. Und das ist was ich voll gern verschenke, auch weil es sieht auch wahnsinnig cool aus, es ist so rot-pink. Aber vor allem wegen der Heldin, das ist so eine unzuverlässige Erzählerin, die so auch so eine Geschwisterbeziehung mit dem Bruder, die so loszieht und man weiß nie genau, ob sie lügt oder nicht. Und das ist super traurig, aber auch so krass lustig. Also ich habe selten beim Lesen so gelacht, also wirklich so gelacht, dass es mir wehtat, weil diese Heldin so bizarr ist und so, man hasst sie so. Man will, ich finde diese Helden, ich mag am liebsten diese Helden oder diese Hauptfiguren, die man richtig doll hasst und wachrütteln will und die man gleichzeitig so umarmen möchte und lustig und lieb findet. Und so eine ist es, die so richtig einen ärgert.
Vielen, vielen Dank euch beiden, Caroline Wahl, Paula Irmschler. Vielen Dank an euch alle, die heute hier waren. Es war richtig, richtig toll. Macht euch eine gute Zeit mit vielen guten Geschichten und bis zum nächsten Mal.
Buchlaunch ist ein Podcast und eine Veranstaltung von ARD Kultur in Kooperation mit dem Netzwerk der Literaturhäuser. Alle Infos zu den Veranstaltungen gibt's auf ardkultur.de. Nachhören könnt ihr alle Podcast-Folgen bei ARD Sounds, der neuen ARD Audiothek. Und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Moderation Mona Amesian. Redaktion Bettina Kasten, Caroline Büscher und Ineke Hagedorn. Schnitt Kati Groll. Sounddesign Ole Zender. Produktionsleitung Annemarie Haag.
Und hier noch ein Podcast-Tipp für alle Literaturliebhaber oder die es noch werden wollen.
Weltliteratur auf die Ohren gibt es in der neuen Staffel des Podcasts der Klassikstiftung Weimar.
Goethes Faust. Echt jetzt?
Ja, die meisten von uns mussten sich in ihrer Schulzeit durch den Klassiker quälen und haben ihn vielleicht bis heute nicht ganz verstanden. Doch ist der Stoff womöglich sogar mehr denn je ein Spiegel unserer heutigen Gesellschaft?
In Faust Forward wollen wir Goethes Monumentalwerk mal ordentlich entstauben und ihm ein kleines Update verpassen. Wir fragen nach aktuellen Bezügen und ungewöhnlichen Perspektiven auf Goethes Drama.
Dafür sprechen wir unter anderem mit Gästen wie der Psychologin Franka Cerutti, dem Journalisten Daniel Bröckerhoff oder der Extremsportlerin Anja Placher. Unter anderem über Selbstoptimierung, toxische Männlichkeit und moderne Faustfiguren.
Und wir, das sind Sophie Hartmann vom Mitteldeutschen Rundfunk
und Stefanie Hock von der Klassikstiftung Weimar. Faust Forward, der Teufel steckt im Detail. Ab sofort in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.